Herzlich willkommen zu Im Gespräch bei SBS Radio in deutscher Sprache mit mir, Trudi Latour. Heute spreche ich mit Jochen Gutsch in seiner Inkarnation als Hinterland über seine letzte CD Oder an den Zweifel oder Ode to Doubt, wie sie auf Englisch heißt. Er nennt das Genre seiner Musik Indie-Klassik und geht in den nächsten Tagen mit 6 Musikern zusammen auf eine kleine Tour durch Australien. Es geht zunächst nach Sydney in die Django Bar am 23. März, dann nach Wollongong, Bellingen, Newcastle, Berrima und am 8. April wieder zurück nach Sydney, wo die Band im Golden Age Cinema spielt. Musik und Liedtexte wurden von Jochen geschrieben, der außerdem die Musik arrangierte, aufnahm und mixte in den Hinterlab-Studios in Sydney. Als erstes fragte ich ihn nach dem Genre, nach dem Konzept, welches hinter dieser CD steht.
Erstmal hallo, Trudi. Danke, dass ich ein Interview bei euch machen kann. Das Konzept für Ode to Doubt besteht darin, dass ich... Also ich denke immer in so ungefähr 45 Minuten Abschnitten von Musik. Ich kann nicht darunter denken. Also ich möchte immer was schaffen, was ein größeres Überkonzept sozusagen hat. Und habe sozusagen jetzt Musik geschrieben, die ungefähr 40 bis 45 Minuten lang ist. Kommt ein bisschen darauf an, wie wir es spielen. Das wollte ich nicht einfach so stehen lassen, sondern ich wollte damit was Bestimmtes ausdrücken. Und im Moment habe ich mich halt gedanklich viel damit beschäftigt, mit Doubt im Sinne von Zweifeln und wie man damit umgeht, Zweifel zu haben oder ob es okay ist oder nicht okay ist. Und im Prinzip versuche ich mit Ode to Doubt klarzustellen, dass es völlig in Ordnung ist, nicht immer alles zu wissen, nicht alles zu können, nicht alles zu haben, sondern dass das Leben einfach von und mit Zweifeln geprägt ist und dass das so völlig in Ordnung ist und dass das in sich selbst auch eine Schönheit hat.
Ja, und wenn man das anerkennt, dass es diese Zweifel geben muss in einem menschlichen Leben, ist ja klar, kann man ja auch viel daraus machen.
Ja, klar, natürlich. Die Orte, wo ich am meisten Kreativität verspüre, sind die, die am unklarsten definiert sind. Also wenn ich mich sozusagen auf ein bestimmtes ganz eng gefasstes, limitiertes Konzept einlasse und mit ganz bestimmter Instrumentierung für ein ganz bestimmtes Genre das machen will, dann fühle ich mich da weniger frei drin, als wenn ich sage, okay, ich sehe jetzt mal zu, was aus dieser kreativen Unklarheit sozusagen entstehen kann. Und dann geht es natürlich darum, das festzuzurren und das irgendwie in die Bahnen zu lenken und halt zu komponieren und daraus was zu schaffen, was trotzdem noch diesen Gedanken trägt.
Ja,
also das ist die Idee.
Ja, und zwar auf 2 Ebenen, denn du komponierst ja nicht nur die Musik, sondern schreibst auch die Texte, was ich auch besonders interessant fand. Auf dieser CD zum Beispiel Cast a Shadow, You Didn't Factor It In, You Wouldn't Rule It Out, Through the Path of Indecision, As You Find the Out of Doubt?
As You Hum the out to Doubt.
Hum the Out
also
to Doubt.
Ja, summen oder so.
Es ist ja auch das ganze Dasein eines Künstlers eigentlich, ne? Reach the canyon, enjoy the flight. Also genieße, ich verstehe das so, dass du sagst, man soll den Prozess genießen, dass man etwas versucht zu machen, was vielleicht nicht unbedingt perfekt ist, aber praktisch the way is the important thing.
Ja, das stimmt. Das sehe ich so. Ich weiß nicht genau, ob das nur für Künstler gilt. Das weiß ich nicht genau. Ich bin jemand, der Kunst macht und schreibt. Und ich arbeite auch viel mit anderen Künstlern zusammen und so weiter. Aber ich glaube, das gilt wahrscheinlich für alle Menschen. Also es geht mir im Prinzip darum, sich nicht verunsichern zu lassen davon, dass da draußen immer wieder Leute behaupten, sie wüssten, wie es geht und wie es funktioniert und einem immer irgendwelche Pseudo-Truths ans Herz legen und sagen, das ist der Weg und hier so geht es und wenn du das machst, dann passiert das und wenn man das macht, dann passiert das. So ist es nicht. Und damit kann man aber leben, damit kann man arbeiten und damit kann man sich ein Leben schaffen und man kann halt wunderschöne Kunst damit auch kreieren, die auch trotzdem in sich schlüssig sein kann, wenn sie fertig ist.
Ja, wenn man offen ist, dann kann man ja auch kreativer sein.
Das denke ich auch, dass das so ist. Also auf jeden Fall, in meinem Fall ist es so, ich kann jetzt nicht für alle Künstler natürlich sprechen, es gibt auch welche, die sehr starre Konzepte haben und trotzdem sehr gut sind, aber in meinem Fall ist es so, dass ich versuche erstmal so eine offene Ausgangsbasis zu haben und dann wird es im Laufe des Prozesses, wird es dann immer technischer und dann wird es schon relativ, also die Musik ist ziemlich detailliert und dann wird es schon ziemlich durchkomponiert und so weiter und so fort, aber es trägt trotzdem immer noch diesen Gedanken und natürlich die Texte auch. Die Texte sind halt auch von vorne bis hinten durch konzipiert im Prinzip.
Ja, dann gehen wir doch mal auf die Musik ein. Das Genre ist ein bisschen schwierig zu fassen. Ihr nennt es Indie-Chamber-Musik, also Kammermusik ist akustisch, nehme ich an.
Mhm, ja.
Und teilweise habe ich mich sogar an Bach erinnert gefühlt. Das ist ein ganz tolles Kompliment, würde ich sagen. Und dann geht's aber über in diese eher Pop-Gesang-mäßigen Segmente und dann kommt die Trompete rein, was ein bisschen jazzig wird. Wie ist das entstanden, diese Kombination von verschiedenen Stilen? Und wie wichtig ist das für die Musiker, dass sie diese verschiedenen Stile alle können müssen?
Ja, also es kommt daraus, ich habe schon immer Musik gemacht, die sich nicht in einer Bahn beschreiben lässt oder die immer so ein bisschen zwischen allen möglichen Stühlen sitzt. Kommt wahrscheinlich daher, dass ich ziemlich obsessiv bin, damit sehr viel Musik zu hören und mich sehr für die Musik von anderen Leuten auch interessiere und sehr fasziniert bin von den verschiedenen Gefühlswelten und Gedankenwelten, die Musik ausdrücken kann, die ganz unterschiedlicher Natur sind. Für mich ist das alles gleich. Eine Klaviersonate hören und einen Moment später ein Death-Metal-Stück und für mich ist das Gleiche. Ich sehe darin keinen Unterschied. Also ich habe sozusagen ziemlich...
Also kein Qualitätsunterschied, meinst du? Du willst da keinen Value drauflegen?
Genau, ja. Mhm. Das hat alles den gleichen Wert. Also es hat alles einen bestimmten Sinn und kann vor allem in unterschiedlichen Situationen halt sinnvoll sein. Also es gibt halt Musik, die passt halt zu einer Situation, dafür aber nicht zu anderen, aber das macht sie nicht besser oder schlechter, sondern sie ist einfach da und erfüllt quasi ihren Zweck, nämlich den Hörer damit auszufüllen, das zu leben, halt was die Musik in dem Moment ausdrückt, dann gefühlsmäßig. Und was die Musiker angeht, ist es natürlich eine ziemliche Herausforderung, weil die... Also es ist sozusagen so eine Basisvoraussetzung, dass sie klassische Musik spielen können und ziemlich gut Noten lesen können, müssen natürlich und so weiter, weil es alles durchkomponiert ist. Gleichzeitig aber auch verstehen müssen, dass die Wurzel dieser Musik eher in so einer Independent Grassroots Punk-Philosophie liegt. Und dass sozusagen daher die Regeln, die äußerlichen Regeln von klassischer Musik nicht gelten für diese Musik, sondern... Die hat einfach nur ihren eigenen Sinn und ist nicht eingeordnet in dieses Regelwerk, in dieses teilweise sehr konservative Regelwerk von klassischer Musik. Außerdem ist es natürlich so, dass in klassischer Musik es ja meistens so ist, dass die Musiker und der Komponist sich nicht kennen oder nie getroffen haben und möglicherweise 500 Jahre auseinander gelebt haben oder so. Und das ist natürlich so, wir sitzen halt zusammen im Raum. Und wir spielen das halt zusammen und ich habe es halt geschrieben, aber wir kreieren dann sozusagen unsere eigene Musik daraus, was ich geschrieben habe.
Wird das noch improvisiert oder ist das vollständig durchkomponiert?
Es ist im Moment eigentlich vollständig durchkomponiert. Mm. Es gab auch Stücke, die improvisierte Phasen drin hatten, die spielen wir auch teilweise noch, aber diese Out-to-Doubt-Platte ist eigentlich komplett durchkomponiert. Das heißt aber nicht, dass nicht die Musiker das noch ziemlich stark beeinflussen können dadurch, wie sie das spielen. Da hole ich sie auch sehr gerne an Bord und lass mir, also sozusagen, wir arbeiten dann gemeinsam an dieser Musik.
An der Interpretation.
Genau, ja. Und das spielt eine große Rolle. Also wir hatten schon verschiedene Musiker, die das gemacht haben, die da gespielt haben. Und es spielt eine ziemlich große Rolle, wer das spielt. Und das hat auch wiederum seinen Wert. Also wenn ich jetzt merke, okay, das liegt... der und der Violinistin mehr ist auf die und der Art zu spielen, dann ist das halt die Persönlichkeit von dieser Violinistin und dann hat das genauso einen Wert. Es ist sogar ziemlich sehr schön, wenn da die eigene Persönlichkeit durchkommt und ich unterstütze das natürlich total.
Dann hast du also verschiedene Musiker für verschiedene CDs angestellt.
Ja, angestellt würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, es ist schon eine Band, eine freundschaftliche Band, so wie es funktioniert. Es ist aber so, dass aufgrund von Availabilities einfach dazu kommt, dass manchmal Musiker eine Tour machen können und die andere dann nicht. Das ist aber nicht so schlimm, weil dieser Pool an Musikern sich ein bisschen vergrößert hat. Der Cellist Simeon Johnson und ich sind eigentlich immer gleich. Und es ist bei den Violinen, wo sich das immer mal wieder ändert, aber es sind ganz selten welche, die ganz neu dazukommen. Also es ist dann manchmal so, dass halt jemand kann die eine Tour nicht machen, dafür kann er dann die andere Tour machen oder sie. Und das ist in Ordnung. Die Leute verstehen sozusagen diese Hinterlandwelt dadurch, dass sie vorher schon mal eine Tour gemacht haben oder eine Platte aufgenommen haben mit mir oder so.
Denn ihr wart ja auch in Deutschland zum Beispiel vor kurzem, nicht wahr?
Ja, das stimmt. Das ist die eine Situation, wo es tatsächlich anders war. Da hat die Band aus Brian Curran und Daniel Wildlinger an Violinen bestanden und aus Liron Yarif, einer israelischen Cellistin, die in Berlin wohnt. Die beiden Erstgenannten sind Australier, wohnen aber in Berlin und Daniel ist dann auch zufälligerweise wieder mit zurückgekommen nach Australien, weil er hier etwas anderes, also selber noch Konzerte gespielt hat und hat dann hier sozusagen auch noch ein paar Konzerte mit Hinterland gespielt. Aber im Moment besteht die Band aus einer anderen Konstellation. Also für diese Tour ist es Susie Bishop und Bronwyn Cumbo an Violinen, die auch schon beide vorher mit Hinterland zu tun hatten.
Und ihr spielt jetzt ab dem 23. März, ich sage gleich noch an, genau wo und wann. Mhm. Und ihr spielt also diese CD, und da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Es heißt One Piece in Seven Movements, also ein Stück wie eine Symphonie in sieben Sätzen, die man unbedingt von Nummer 1 bis Nummer 7 durchhören muss, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich sage natürlich nicht Leuten, wie sie Sachen hören sollen, aber bei Konzerten ist es so, dass wir es als ein Stück spielen, also es gibt gar keine Pausen.
Ah, gar keine.
Sozusagen der letzte Ton von einem Movement ist immer der erste Ton vom nächsten. Für die CD ist es ein einzelner Tracks unterteilt, aber live ist es so, dass dieses Stück, 40 bis 45 Minuten Stück, ganz durchgespielt wird.
Ah, ja.
Also es gibt auch keine kleinen Klatschpausen oder sonst irgendwas.
Ja, wollte ich gerade fragen, Wie reagiert das Publikum da drauf?
Sehr gut. Interessanterweise sehr gut. Man denkt ja, 2017 haben die Leute eine Attention Span von maximal 2 Minuten. Aber ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, dass die Menschen ganz dankbar sind, mal wieder was zu sehen und zu hören zu bekommen, was einfach sagt, okay, das ist es halt, was es ist. Es ist so lang, ich erkläre das auch meistens vorher bei Konzerten, sag kurz dazu, okay, macht euch bequem, holt euch einen Drink, weil wir spielen jetzt 40 Minuten Musik und die Musik ist sehr leise und profitiert natürlich davon, dass die Leute auch leise sind und sich einfach darauf einlassen und ich weiß nicht, die Augen zumachen oder so.
Ah, da kann man sich da richtig schön reinträumen, also ich stelle mir das ganz toll vor.
Ja, es ist, also wir bekommen, ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich es ja selber spiele, aber von dem nach, was ich höre von den Zuhörern und Zuschauern, wird es normalerweise sehr gut aufgenommen. Also wir sind immer wieder überrascht, wie sehr die Leute das dann irgendwie schätzen. Also am Ende dann. Mhm. Weil natürlich, während man spielt, weiß man es natürlich nicht. Weil keiner irgendwie klatscht oder Buh ruft. Aber am Ende ist es dann quasi wie so eine Erlösung und irgendwie die... Leute freuen sich offenbar sehr darüber.
Ja. Ja, und ihr habt ja auch so eine tolle Webseite, hinterland.dt.org, wo man die Musik selber auch hören kann. Das finde ich ganz toll, dass du da so technisch total up-to-date den Leuten die Möglichkeit gibst, da mal reinzuhören oder auch eine CD zu kaufen. Macht sich das auch in der Verbreitung deiner Musik und Bekanntheitsgrad und so weiter bemerkbar, wenn man da mithält mit allen möglichen Podcasts und Soundclouds und was es da alle gibt?
Ja, das ist für mich normal. Also ich finde das normal, dass man das macht als Band. Ich finde das eigentlich eine Grundvoraussetzung im Moment. Ich weiß nicht, ich muss ja Konzerte booken und so weiter, muss ich schon Leuten auch Links schicken können und sagen können, hier, das ist so klingt es, so sieht's aus, so viele Leute sind wir und so. Und außerdem ist natürlich der Markt für physische Tonträger vor vielen Jahren gestorben. Das heißt, oder weitestgehend gestorben. Das heißt, man hat eigentlich nichts davon, diese Sachen zurückzuhalten, sondern es ist als Band, es ist eigentlich besser, oder ich finde es besser, dann zu sagen, okay, hier ist die ganze Platte, du kannst so komplett das ganze Ding umsonst hören. Wenn du es aber runterladen willst, dann kostet es $10 und wenn du eine CD haben willst, kostet es $20. Weil das so ist. Aber trotzdem gibt's den Leuten die Möglichkeit, wenn jetzt jemand kein Geld hat und willst einfach nur auschecken, kannst du die ganze Platte hören.
Ja, das finde ich ein tolles Angebot. Das hat man nämlich nicht unbedingt. Super.
Ja, das hat man nicht überall, das stimmt, ja. Ich finde es aber, wir wollen ja, dass unsere Musik gehört wird. Wir wollen es ja teilen. Sharing is caring.
Ja, toll, Jochen. Wir haben jetzt keine Zeit mehr weiterzureden. Das war ein sehr interessantes Gespräch und ich wünsche euch viel Erfolg mit eurer Tournee und werde den Hörern gleich nochmal sagen, wann und wo sie euch sehen können.
Okay, ja, herzlichen Dank, Trudi. Und ich hoffe, dass wir vielleicht ein paar Leute dort treffen werden, die dieses Programm hören.
Ja, Camelot ist doch eine tolle Venue.
Ja. Die Venues sind eigentlich alle ziemlich gut. Also wir freuen uns auf die ganzen Venues.
Ja, ein bisschen intimer als so eine Halle. Finde ich echt eine tolle Sache.
Ja, es ist immer, die Situation ist immer ziemlich intim. Wir sitzen genau vor den Leuten, jeder kann genau sehen, was passiert. Und es ist ein sehr gemeinschaftliches Gefühl immer zwischen der Audience und der Band. Also das ist immer eine schöne Sache. Und dadurch funktioniert das auch ganz gut mit diesem, ja, dass alle still sind und dann auch wirklich mit an Bord kommen und diese Reise gemeinsam mit uns machen, sozusagen.
Mhm.
Ja.
Super, dann spielen wir jetzt aber noch mal ein bisschen Musik von euch im Radio. Und dir muss ich Tschüss sagen.
Alles klar, danke Trudi.
Sie hörten ein Interview mit dem Leiter der Band Hinterland, Jochen Gutsch, die soeben ihre zweite CD herausgebracht haben auf dem Label Ad Es Catharsis. Die Tour, von der wir sprachen, beginnt in der Django Bar in Sydney am 23. März. Dann geht's zu Jane's in Wollongong am 24. März. Am 1. April sind sie in Bellingen in der Church Street zu hören. Am 2. April in Newcastle in der Unorthodox Church of Groove, am 8. April in Berrimah, in den Berrimah Smalls um 2 Uhr nachmittags und am 8. April abends um 9 Uhr im Golden Age Cinema in Sydney. Jetzt spielen wir noch etwas Musik von dieser CD und zwar das Segment Cast a Shadow.
Stroll the path.